Guten Morgen, liebe Gemeinde. Nach der Pause letzte Woche geht es diese Woche wieder weiter im Lukas-Evangelium in unserer Predigtreihe. Und heute sind wir im Kapitel 20, ab Vers 27. Ich möchte den ersten Teil von unserem Text lesen. Lukas 20, ab Vers 27. Da traten aber etliche der Sadduzäer herzu, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemandes Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinen Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Da nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie ebenso, alle 7, und sie hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Zuletzt aber, nach allen, starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet, bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Da antworten etliche der Schriftgelehrten und sprachen: Meister, du hast gut geantwortet. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Bis dahin erstmal unser Text. Wir sehen, die Fragestunde an Jesus geht weiter. Nur dieses Mal waren die Sadduzäer am Zug. Die Sadduzäer waren eine Gruppierung oder eine Sekte, die alles Übernatürliche leugneten. Also leugneten sie auch, dass es eine Auferstehung gab aus den Toten oder überhaupt die Existenz von Engeln. Alles, was für sie zählte, waren die 5 Bücher Mose. Und auch wenn sich die Sadduzäer in der Lehre von den Pharisäern eigentlich sehr unterschieden, hatten sie trotzdem eins gemeinsam, und zwar wollten sie Jesus überführen. Sie wollten irgendeine falsche Aussage aus Jesus herausquetschen, damit sie endlich einen festen Grund hatten, um ihn anzuklagen. 2 Fragen haben die Priester Jesus ja schon gestellt. Es war das Thema in den letzten Predigten, die Frage nach der Steuer und die Frage nach Jesu Vollmacht. Aber jedes Mal gab Jesus souveräne Antworten, sodass die Priester danach nur schwiegen und sich verwunderten. Jetzt also ein neuer Versuch, und dieses Mal eben die Sadduzäer, die jetzt siegessicher Jesus eine neue Frage stellen. Die Sadduzäer kommen mit einem Fall zu Jesus, der sich eher nach einer ausgedachten Geschichte anhört, vielleicht aber auch wahr war, wir wissen es nicht. Aber sie erzählen von einem Mann, der 6 weitere Brüder hat. Der heiratet jetzt eine Frau, kann aber seiner Frau kein Kind zeugen, stirbt also kinderlos. Und jetzt packen die Sadduzäer ein Gesetz aus, natürlich aus den Büchern Mose, weil was anderes zählt für sie nicht. Und im 5. Buch Mose, im Kapitel 25, da steht in den Versen 5 und 6, wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einen fremden Mannes Ehefrau werden, ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll nach dem Namen seines verstorbenen Bruders genannt werden, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde aus Israel. Das heißt, der Schwager dieser Frau war jetzt in der Pflicht, dass er die Frau von seinem Bruder zur Frau nimmt und den Namen des verstorbenen Mannes eben weiterträgt. Allerdings stirbt jetzt eben auch der nächste Bruder kinderlos. Also ging die Reihe der Brüder weiter. Der dritte, der vierte bis zum sechsten, alle Brüder nehmen sie zur Frau, sterben aber kinderlos, bis zum Schluss eben auch die Frau, ohne je ein Kind gehabt zu haben. Und das Problem, das sich dadurch jetzt die Sadduzäer ausgedacht haben oder das sie für sich ergeben hat, war folgendes. Sie fragen Jesus jetzt, wessen Frau wird sie denn nun sein in der Auferstehung? Sie wollten mit dieser Frage beweisen, dass die Auferstehung einfach sinnlos und unvernünftig ist, denn sie denken, das ist jetzt wirklich der Beweis, weil die Auferstehung die menschliche und auch die göttliche Ordnung völlig auf den Kopf stellt. Die Frau, von der die Sadduzäer erzählen, würde nämlich nach der Auferstehung in Polygamie, also in einer Vielehe leben müssen. Und das könnte ja niemals Gottes Wille sein. Und deswegen darf es auch keine Auferstehung geben, sonst würde ja Gott sein eigenes Gesetz aufheben. Also macht die Auferstehung einfach keinen Sinn. Aber mit so einer Antwort, sie dachten, dass Jesus die Frage, wessen Frau sie jetzt sein wird, also nur falsch beantworten können. Oder er musste zugeben, dass es wohl gar wirklich keine Auferstehung gibt. Und mit so einer Antwort hatten die Sadduzäer garantiert nicht gerechnet. Jesus sagt, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Jesus zeigt in seiner Antwort, dass die Sadduzäer ihren Beweis auf falschen Annahmen aufbauten. Der erste Fehler der Sadduzäer war, sie waren der Meinung, dass das Leben nach der Auferstehung, also wenn es denn eine Auferstehung für sie geben würde, einfach eine Fortsetzung von dem jetzigen Leben wäre. Deswegen würden auch einfach die Ehen, die im jetzigen Leben bestehen, auch einfach fortgeführt. Das stimmt so allerdings nicht, denn Jesus sagt, nach der Auferstehung werden die Gläubigen sein wie die Engel. Und dazu erwähnt er zwei besondere Eigenschaften der Engel, und zwar, dass zum einen sie heiraten nicht und sie sterben nicht. Die zwei Tatsachen heben das Ganze also aus. Und die eine Tatsache, dass es kein Sterben mehr gibt, macht die andere eigentlich auch logisch, denn das ewige Leben hebt den Kreislauf, den Gott sich für die Menschen ausgedacht hat, eigentlich komplett auf. Und zwar hat sich Gott gedacht, der Mensch wird geboren, heiraten soll er, fortpflanzen und dann wird er wieder sterben. Das ist so der Kreislauf, wie er hier jetzt auf der Erde funktioniert. Und das Ganze wird aufgehoben, wenn es denn kein Sterben mehr gibt. Das heißt, das Problem, das die Sadduzäer Jesus hier präsentieren, das existiert gar nicht. Wenn es in der Ewigkeit gar keine Ehen gibt, dann stellt sich eben auch nicht die Frage, wessen Frau die Frau aus unserem Text jetzt eben sein wird. Damit wäre die Frage der Sadduzäer eigentlich schon mal beantwortet gewesen und sie konnten nichts mehr dazu sagen. Aber Jesus hat gewusst, dass es den Sadduzäern eigentlich darum ging, die Auferstehung zu widerlegen. Und deswegen gibt er ihnen jetzt einen weiteren Beweis dafür. Die Behauptung der Sadduzäer basierte nämlich auf noch einer weiteren falschen Annahme. Sie dachten, dass die Beziehungen, die Gott mit den Menschen in diesem Leben knüpft, nur vorübergehend sind, beziehungsweise zeitlich begrenzt, also bis zum Tod. Sie rechneten damit, dass der Mensch von Gott bereits im irdischen Leben Lohn und Strafe erhält, also endet mit dem Tod dann auch die Beziehung oder die Verbindung zu Gott, beziehungsweise zwischen Gott und den Menschen. Und auch das stellt Jesus jetzt richtig. Er sagt in Vers 37, dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet, bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Wir schauen uns jetzt mal die Begebenheit etwas genauer an, die Jesus hier erwähnt. Die steht natürlich in einem der Bücher Mose, damit sie auch für die Sadduzäer glaubwürdig war. Im dritten Buch Mose steht in Kapitel 3, in den Versen 1 bis 4, wo Mose gerade die Schafe hütet von seinem Schwiegervater. Und dann sieht er den brennenden Dornbusch. Er will genauer nachschauen. Und in Vers 4, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott sagt hier: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und Isaaks. Nicht: Ich war der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Er ist auch jetzt noch ihr Gott, Jahrhunderte nach ihrem Tod. Weil Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die unumgängliche Schlussfolgerung lautet, dass Gott sie aus den Toten auferwecken muss. Denn Gott ist ewig und er kann nicht durch etwas charakterisiert werden, das nicht mehr existiert. Weil Gott ewig ist, sind auch die Beziehungen, die er eingeht, ewig. Weshalb die Auferstehung aus den Toten zwangsweise notwendig ist. Für die Sadduzäer war das wohl schon ziemlich überzeugend, denn sie sagen zu Jesus: Meister, du hast gut geantwortet. Und in Vers 40 lesen wir: Sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. So sehr hat die Antwort von Jesus gesessen, dass sie jetzt nichts mehr sagen konnten. Sie mussten zugeben, dass Jesu Argumentation stichhaltig war. Und darauf ist ihnen jetzt nichts mehr eingefallen. Aber Jesus war noch nicht fertig. Er setzt jetzt noch einen obendrauf. Ich lese den Text weiter ab Vers 41. Er aber sprach zu ihnen: Wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und doch sagt David selbst im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr, wie kann er dann sein Sohn sein? In Matthäus 22, Vers 41, wo Matthäus die gleiche Begebenheit erzählt, lesen wir, dass Jesus zuerst noch fragte, als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Und sie sprachen zu ihm: Davids. Während die Pharisäer noch wegen Jesu Antwort an den Gesetzeslehrer beeindruckt schwiegen, konfrontierte Jesus sie jetzt mit einer neuen, provokanten Frage. Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Die meisten Pharisäer oder Schriftgelehrten glaubten nicht, dass Jesus der Christus war. Und deswegen warteten sie immer noch auf den Messias. Deshalb fragt Jesus auch nicht: Was haltet ihr von mir? Was denkt ihr, wessen Sohn ich bin? Obwohl das eigentlich in der Frage enthalten war. Er fragte allgemeiner: Wessen Sohn ist der Messias, wenn er erscheinen würde? Und sie sagen: Der Sohn Davids. Die Schriftgelehrten waren der Meinung, dass der Messias lediglich ein ganz normaler Mensch sei, und zwar ein Nachfahre Davids. Und auf den warteten sie noch. Aber Jesus zitiert dann David selbst aus Psalm 110 in Vers 1: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Schauen wir uns den Vers mal etwas genauer an. Der Herr, gleich zu Beginn des Verses, heißt im Urtext Jahwe, womit damit schon mal Gott als Vater gemeint ist. Die zweite Verwendung von Herr meint den Messias. Man könnte es also auch sagen: Gott sprach zu Messias oder auch Gott sprach zu Jesus. Wobei David hier den Messias eben als seinen Herrn bezeichnet. Wie konnte David den Messias jetzt seinen Herrn nennen, vor allem, wenn dieser noch gar nicht existiert? Die Schriftgelehrten warteten ja immer noch auf den Messias. Die Antwort darauf ist, dass der Messias nicht einfach nur ein normaler Nachkomme Davids ist. Dazu ein Vers aus Offenbarung 22. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Jesus ist also sowohl die Wurzel als auch das Geschlecht Davids. Und in Johannes 8, Vers 58 lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hätte Jesus auch David einsetzen können. Ehe David war, bin ich. Jesus ist ewig, das will er damit sagen. Also kann auch Jesu Tod auf der Erde nicht die Existenz Jesu auslöschen, denn er ist ewig. Er musste also zwangsweise aus den Toten wieder auferstehen. Und im Zitat Davids steckt noch etwas mehr drin. Vers 1 lese ich nochmal. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Gott sagt zu Jesus, setze dich zu meiner Rechten. Das ergibt jetzt keinen Sinn, wenn der Messias ununterbrochen dort gesessen hätte. Gottes Aufforderung an Jesus setzt also voraus, dass der Messias seinen Platz neben ihm schon mal verlassen hat. Der Messias hat Gott verlassen. Das lesen wir auch in Johannes 16, Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das bestätigt das Ganze nochmal. Jesus verlässt seinen Vater, kommt als Mensch auf diese Welt, wird gekreuzigt, steht von den Toten wieder auf und nimmt den Platz neben seinem Vater wieder ein. Genau so ergibt das Ganze auch wieder Sinn. Und so ist Jesus, der Messias, sowohl der Herr Davids als auch der Sohn Davids. Sowohl Gott als auch Mensch. Als Gott ist er Davids Herr, als Mensch ist er Davids Sohn. Für die Schriftgelehrten war das jetzt definitiv zu heftig. Denn wenn sie anerkennen würden, dass Jesus der Messias ist, dann müssten sie auch anerkennen, dass er Gott selbst ist. In Matthäus 22, Vers 46 lesen wir, und niemand konnte ihm ein Wort erwidern, auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Diese Antwort hat so gesessen, dass die Fragestunde an Jesus praktisch beendet war, weil sie einfach sich nicht mehr getraut haben, ihn etwas zu fragen. Die Beweise und Argumente, die hier Jesus den Schriftgelehrten liefert, sind viel mehr als jetzt nur ein Sieg über sie. Es geht hier nicht nur darum, dass Jesus es den Schriftgelehrten mal wieder richtig gezeigt hatte. Diese Argumente, die Jesus hier liefert, sind auch sehr wichtige Tatsachen für uns selbst. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Denn ohne sie ist unser Glaube absolut sinnlos. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, hat er nicht Sünde, Tod und Teufel besiegt, sondern er wurde besiegt. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, werden auch wir niemals auferstehen. Das heißt, ein ewiges Leben für uns wäre nicht möglich. Und darum ist es für uns wirklich von größter Bedeutung zu wissen, dass die Auferstehung aus den Toten wirklich real ist, dass die Auferstehung Jesu real ist und dass es eine Tatsache ist und keine Theorie oder Vorstellung. Und das hat damit Jesus auch wirklich eindrücklich bewiesen. Der Schorsch hat mal gesagt, die Auferstehung ist die wichtigste Botschaft für eine sterbende Welt. Machen wir weiter in unserem Text ab Vers 45. Als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. So ein Talar war ein langer Umhang, der die Schriftgelehrten gleich gekennzeichnet hat. Wer so einen getragen hat, der war was. Man hat gleich gesehen, jetzt kommen die Frommen, hat man gleich von Weitem erkannt. Und vielleicht kennt ihr sowas auch aus der Arbeit. Also bei uns ist es oft so, dass gelegentlich mal so eine Gruppe von Anzug- und Krawattenträgern durch die Fertigungshalle spaziert und man weiß oft gar nicht, wer das jetzt eigentlich ist oder welche Position die haben oder wie viele Positionen die jetzt wirklich über mir stehen. Aber ich weiß und jeder aus der Abteilung weiß, es ist jetzt besser, wenn ich schaue, dass ich einen guten Eindruck hinterlasse. Wenn sie vorbeigehen, lieber nichts Falsches machen oder was Auffälliges. Freundlich grüßen ist auch nicht verkehrt. Und genauso war es eben auch mit den Schriftgelehrten. Sie wurden sofort erkannt. Die Leute haben sofort gesehen, wenn die Schriftgelehrten in ihren Talaren kamen. Sie wussten, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches mache. Lieber auch Sie schön grüßen, Shalom Rabbi, dann mache ich nichts verkehrt. Weil die Schriftgelehrten waren, war schon eine gefährliche Gruppe, sage ich mal. Die haben ganz genau kontrolliert, ob sämtliche Gesetze eingehalten wurden. Und das nicht nur, das betrifft nicht nur die Gesetze von Mose, sondern dann auch noch zusätzlich die mündlich überlieferten Vorschriften von den Vorfahren. Also ein richtiger Packen von Gesetzen. In Matthäus 23, Vers 4 sagt Jesus über die Schriftgelehrten, sie binden schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Die Schriftgelehrten versuchten also den Menschen, das Halten der Gesetze so schwer wie nur möglich zu machen. Und zwar mit folgendem Hintergrund. Wer das Gesetz nicht befolgte, wurde aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Außer es gab einen guten Grund, um ein Auge zuzudrücken. Und die Schriftgelehrten waren nämlich durchaus bestechlich. Das heißt, damit haben sich die Schriftgelehrten richtig schön bereichert, weil sie die Menschen dadurch eben erpresst haben. Und das Schlimmste daran, in Matthäus 23, Vers 4b, wo Jesus sagt, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Die Schriftgelehrten haben also ihre eigenen Gesetze nicht gehalten. Sie wollten nur gesehen und geachtet und verehrt werden. Ihr Wissen über die Schrift war zwar einwandfrei, sie waren wirklich als Experten dafür bekannt. Und dadurch haben sie auch einiges an Autorität gehabt. Aber diese Autorität haben sie wirklich sehr genossen und gerne auch ausgenutzt und missbraucht, um eben sehr viel Lob und Anerkennung zu erhalten. Vers 46 steht, sie lieben die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Ja, das haben sie genossen, wenn sie gesehen werden und einfach ganz vorne dabei waren. Damit das aber nicht auffällt, haben sie sehr lange Gebete gesprochen, um besonders fromm zu wirken. Sie trugen breite Gebetsriemen und lange Säume, also so farbige Bänder am Gewand, die nochmal daran erinnern sollten, dass sie ein abgesondertes Volk sind. Hauptsache viele äußerliche Merkmale, dass man sieht, die sind besonders fromm. Dass man das schon von Weitem sehen kann, wenn die Frommen kommen. Was Jesus hier jetzt beanstandet und eben besonders stört, ist, die Schriftgelehrten, die sind nicht echt. Das, was sie sagen und anordnen und das, was sie tun und leben, das deckt sich überhaupt nicht. Und das hat mich dann gleich an Jakobus erinnert, der in seinem Brief gleich im ersten Kapitel Folgendes schreibt. In Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Die Schriftgelehrten betrügen sich also hier selbst. Denn wer nur Hörer des Wortes ist, heißt es weiter, und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Jakobus stellt hier einen Vergleich mit einem Mann auf, der in den Spiegel schaut. Was sieht er? Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, bevor ich aus dem Haus gehe, dann sehe ich da vielleicht noch ein bisschen Zahnpastareste an meinem Mund oder zerzauste Haare, vielleicht noch einen Fleck auf meinem T-Shirt. Wenn ich das jetzt alles sehe und trotzdem so aus dem Haus gehe, dann kann ich mir den Blick in den Spiegel auch sparen. Er hat überhaupt keinen Nutzen für mich, wenn ich das, was ich sehe, ignoriere. Nur wenn ich nach dem Blick in den Spiegel mir auch den Mund wasche, die Haare nochmal zurechtrichte und ein sauberes T-Shirt anziehe, dann habe ich den Spiegel auch wirklich so benutzt, dass er mir etwas nützt. Jakobus schreibt aber weiter in Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Jakobus sagt, wir sollen Gottes Wort wie einen Spiegel benutzen. Wenn wir aber das, was wir dadurch sehen, das heißt die Fehler, die Mängel, die Sünden, die durch Gottes Wort ans Licht kommen, wenn wir die ignorieren, dann ist der Spiegel, also das Wort Gottes, für uns sinnlos und hat nicht den Nutzen für uns, den er haben soll. Und die Schriftgelehrten benutzten den Spiegel, also das Wort Gottes, komplett falsch. Sie achteten nicht darauf, wie sie durch Gottes Wort aussahen. Sie haben eher den Spiegel den anderen vor die Nase gehalten und gesagt, hier, schau mal, da ist noch Sünde in deinem Leben. Und hier, da auch noch. So geht das aber nicht. Sie kannten zwar Gottes Wort ganz genau, aber sie ignorierten es, was es ihnen aufzeigte. Und Jesus warnt jetzt genau vor solchen Menschen. Der Umgang mit ihnen ist gefährlich, denn ihre Lebensweise kann auf uns abfärben und uns anstecken. Und deswegen sollen wir uns vor ihnen hüten, sagt Jesus. Denn so eine Heuchelei wird schwer bestraft, sagt Jesus in Vers 47. Darum sollten wir uns auch selber prüfen, ob wir nicht vielleicht schon was davon angenommen haben, von dieser Art. Lassen wir Gottes Wort noch zu uns sprechen? Oder sind wir vielmehr auf die Fehler von anderen fixiert? Oder nehmen wir die Fehler, die uns Gottes Wort aufzeigt, die Sünden, die Mängel in unserem Leben noch wahr und lassen uns auf die Veränderung, die dadurch anstehen sollte, ein? Danach berichtet Lukas noch von einer weiteren kurzen Begebenheit. Ich lese in Kapitel 21 die ersten 4 Verse. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Jesus beobachtet hier im Tempel eine Witwe, wie sie 2 Schärflein in den Opferkasten legt. Ein Schärflein war damals die kleinste Kupfermünze, die damals in Palästina im Gebrauch war. Für uns wäre das heute dann 1 Cent. Allerdings entsprach ein Schärflein damals circa einem 64stel von einem Tageslohn. Ich versuche das mal so einigermaßen auf uns heute zu übertragen. Wenn wir also mal vom derzeitigen Mindestlohn von 8,84 Euro in der Stunde und einem durchschnittlichen Arbeitstag mit 7 Arbeitsstunden pro Tag ausgehen, macht das einen Tagesverdienst von 61,88 Euro. Ein 64stel davon wären also 97 Cent. Die Witwe hat aber 2 Schärflein eingelegt. Würde also heißen, 1,94 Euro sind in den Opferkasten eingegangen. Vergleichen wir das jetzt mal mit unserem Lebensunterhalt. Wie weh tun uns 2 Euro? Wenn wir die heute noch abgeben sollten, würde das uns in einen finanziellen Notstand versetzen? Ich denke mal, dass es bei keinem von uns so weit kommen würde. Der tatsächliche Wert aber, den die Witwe also eingelegt hatte, war also nicht viel. Allerdings sagt uns Vers 4, dass diese 2 Schärflein eigentlich viel mehr Wert hatten. Vers 4, Sie aber hat aus ihrer Armut alles eingelegt und zwar alles, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Das heißt also, ihr Geldbeutel war danach komplett leer. Sie hatte nichts mehr. Und auch sonst gab es kein Sparkonto mehr, kein Bausparer oder irgendein Geldversteck. Sie hatte danach nichts mehr. Das heißt, um das jetzt wirklich einigermaßen mit uns zu vergleichen, wie viel die Witwe da eigentlich eingelegt hat, müssen wir uns jetzt also Folgendes vorstellen. Wir räumen heute unser Girokonto auf 0 Euro aus. Das Gleiche machen wir mit unserem Sparbuch. Dann kündigen wir unseren Bausparer oder unsere Riesterrente oder irgendwelche Anlagen, die wir vielleicht noch so haben, und sammeln das ganze Bargeld, das wir vielleicht im Haus versteckt haben, ein. Diese Summe legen wir dann in den Opferkasten. Würde uns das jetzt vielleicht in einen finanziellen Notstand versetzen? Mit Sicherheit bei vielen von uns. Aber das war jetzt wirklich der Wert, den die Witwe eingelegt hat. Darum sagt Jesus, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Warum? Weil alle anderen vom Überfluss eingelegt haben. Sie haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen, sagt er. Der eigentliche Geldbetrag war nicht viel, aber der tatsächliche Wert war alles, was sie hatte. Was will uns Jesus damit sagen? Sollen wir das jetzt genauso machen? Will Jesus, dass wir alles geben, was wir haben? Will Jesus, dass jeder von uns in einen finanziellen Notstand gerät? Vielleicht würde er sich damit darüber freuen, wenn wir ihm wirklich alles geben. Aber das ist definitiv keine Aufforderung dazu. Worum es hier geht, ist, dass unsere Opfergabe auch ein wirkliches Opfer sein soll. Ich opfere etwas oder verzichte auf etwas, was ich eigentlich selber brauchen würde, und deswegen fällt es mir auch schwer, es herzugeben. Wenn ich 1 Million im Lotto gewinne, ist es nichts Besonderes, dass ich davon mal eben 10.000 spende. Es würde mir nicht wehtun, es ist ja noch mehr als genug da. Also wäre es kein wirkliches Opfer, auch wenn der Betrag hoch wäre, weil ein anderer buckelt dafür mehrere Monate. Aber Gott ist nicht interessiert an unserem Geld. Ihm gehört schon die ganze Welt. Deswegen geht es ihm auch nicht um den Wert, den wir geben, sondern um das, was eben hinter diesem Wert steckt. In Hosea 6 sagt Gott in Vers 6, denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis, mehr als an Brandopfern. Gott lieben und Gott kennen, das ist es, was Gott will. Und wenn diese Liebe uns dazu treibt, ihm ein Opfer darzubringen, dann freut sich Gott über uns und über dieses Opfer. Gott etwas zu opfern soll für uns keine Pflichttat oder ein Zwang sein, denn daran freut sich Gott nicht, auch wenn der Wert noch so hoch wäre. Es kommt auf die Einstellung drauf an, die ich beim Geben habe. So wie es eben auch in dem bekannten Vers steht aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott gern oder hat Gott lieb. Aber das Opfer von der Witwe drückt sogar noch etwas mehr aus, würde ich sagen. Denn sie gibt eben alles, was sie hat. Damit zeigt sie, dass sie Gott nicht nur liebt, sondern ihm auch bis ans Äußerste vertraut. Sie vertraut darauf, dass er sie versorgen wird. Am nächsten Tag braucht sie wieder etwas zu essen, aber sie hat absolut kein Geld, um sich etwas zu kaufen. Wahrscheinlich hat sie die Worte, die Jesus in Kapitel 12 bereits gesagt hat, nicht mitbekommen, weil wir lesen, dass er sie nur zu seinen Jüngern sagte. Und trotzdem lebte sie schon ganz genau danach. Lukas 12, Abvers 22. Und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen, und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Die Gefahr ist oft, dass die Beschaffung von Essen und Kleidung und was wir sonst noch so zum Leben brauchen oder eben meinen zu brauchen, das erste und das wichtigste Ziel in unserem Leben wird. Ich überlege immer und mache mir Sorgen, wie komme ich diesen Monat über die Runden? Wie kann ich nur all die ganzen Rechnungen bezahlen? Und damit sind wir dann so sehr beschäftigt, dass die Arbeit für Gottes Reich an zweite Stelle verdrängt wird. Aber Gott sagt, er wird uns versorgen, und zwar täglich. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen und es ihm ganz hingeben. Denn was Gott möchte, ist, dass wir unser Leben ganz in seiner Abhängigkeit leben, nicht abhängig von unseren Reserven, von unserem Ersparten. Darum setz Gott an erste Stelle und gib ihm all deine Sorgen. Dann werden deine Sorgen auch zur Nebensache, denn Gott sorgt für dich. Amen.